Bitte schlagt in euren Bibeln 1. Samuel Kapitel 14 auf. 1. Samuel Kapitel 14, wir betrachten die Verse 24 bis 46. 1. Samuel Kapitel 14, die Verse 24 bis 46. Das ist Gottes Wort. Und die Männer Israels waren aber sehr angestrengt an jenem Tag. Und Saul beschwor das Volk und sprach: Verflucht sei der Mann, der Speise isst bis zum Abend, bis ich mich an meinen Feinden gerecht habe. Da nahm niemand im Volk eine Speise zu sich. Das ganze Land aber kam gerade in die Zeit der Honigernte, und Honig befand sich auf dem freien Feld. Als nun das Volk zu den Honigwaben kam, siehe, da floss der Honig. Aber niemand nahm davon etwas mit der Hand zu seinem Mund, denn das Volk fürchtete sich vor dem Schwur. Jonathan aber hatte es nicht gehört, als sein Vater das Volk beschwor, und er streckte die Spitze seines Stabes aus, den er in seiner Hand hatte, und tauchte ihn in eine Honigwabe und nahm eine Handvoll in den Mund. Da wurden seine Augen munter. Aber einer aus dem Volk ergriff das Wort und sprach: Dein Vater hat das Volk feierlich beschworen und gesagt: Verflucht sei der Mann, der heute Speise isst. Das Volk aber war ermattet. Da sprach Jonathan: Mein Vater hat das Land ins Unglück gebracht. Seht doch, wie munter meine Augen geworden sind, weil ich ein wenig von diesem Honig zu mir genommen habe. Ach, wenn doch das Volk heute ungehindert von der Beute seiner Feinde gegessen hätte, die es gefunden hat, wäre dann die Niederlage der Philister nicht noch größer geworden? Doch schlugen sie die Philister an jenem Tag von Michmas bis nach Ajalon, obwohl das Volk sehr ermattet war. Und das Volk fiel über die Beute her, und sie nahmen Schafe und Rinder und Kälber und schlachteten sie auf der Erde, und das Volk aß das Fleisch mit dem Blut. Und man berichtete dies dem Saul und sprach: Siehe, das Volk versündigt sich an dem Herrn, indem es mitsamt dem Blute isst. Er sprach: Ihr habt treulos gehandelt, wälzt sofort einen großen Stein zu mir her. Und Saul sprach weiter: Zerstreut euch unter das Volk und sagt ihnen, dass jedermann seinen Ochsen und sein Schaf zu mir bringen soll, und schlachtet sie hier und esst dann, damit ihr euch nicht an dem Herrn versündigt, indem ihr das Fleisch mit dem Blut esst. Da brachte das ganze Volk, jeder, was er zur Hand hatte, in jener Nacht herzu und schlachtete es dort. Und Saul baute dem Herrn einen Altar. Das war der erste Altar, den er dem Herrn baute. Und Saul sprach: Lasst uns bei Nacht hinabziehen, den Philistern nach, und sie berauben, bis es heller Morgen wird, und niemand von ihnen übrig lassen. Sie antworteten: Tu alles, was gut ist in deinen Augen. Aber der Priester sprach: Lasst uns hier Gott nahen. Und Saul fragte Gott: Soll ich hinabziehen, den Philistern nach? Willst du sie in die Hand Israels geben? Aber er antwortete ihm nicht an jenem Tag. Da sprach Saul: Es sollen alle Häupter des Volkes herzutreten und erforschen und sehen, an wem heute diese Schuld liegt. Denn so wahr der Herr lebt, der Israel gerettet hat, wenn sie auch an meinem Sohn Jonathan wäre, so soll er gewiss sterben. Da antwortete ihm niemand vom ganzen Volk. Und er sprach zu ganz Israel: Ihr sollt auf jene Seite treten, ich und mein Sohn Jonathan wollen auf dieser Seite sein. Das Volk sprach zu Saul: Tue, was gut ist in deinen Augen. Und Saul sprach zu dem Herrn, dem Gott Israels: Gib, dass die Wahrheit offenbar wird. Da wurden Jonathan und Saul getroffen, aber das Volk ging frei aus. Und Saul sprach: Werf das Sohn über mich und meinen Sohn Jonathan. Werf das Los über mich und meinen Sohn Jonathan. Da wurde Jonathan getroffen. Und Saul sprach zu Jonathan: Sage mir, was hast du getan? Und Jonathan sagte es ihm und sprach: Ich habe nur ein wenig Honig gekostet mit der Spitze des Stabes, den ich in meiner Hand hatte. Und siehe, ich soll sterben. Da sprach Saul: Gott tue mir dies und das. Jonathan, du musst gewisslich sterben. Aber das Volk sprach zu Saul: Sollte Jonathan sterben, der Israel diese große Rettung verschafft hat? Das sei ferne. So wahr der Herr lebt, es soll kein Haar von seinem Haupt auf die Erde fallen, denn er hat an diesem Tag mit Gott gewirkt. So erlöste das Volk den Jonathan, dass er nicht sterben musste. Und Saul ließ von der Verfolgung der Philister ab und zog hinauf. Und die Philister zogen in ihr Land. Soweit die Lesung des Wortes Gottes. Lass uns beten. Herr, wie wir diese Geschichte deines Volkes lesen, dieses Zeugnis der törichten Leiterschaft Sauls, so bitten wir, dass du uns konfrontierst. Wenn unser Herz an einer Sache in Gefahr ist, die Gefahr von Torheit und von Gesetzlichkeit und von Falschheit vor dir, bitte konfrontiere uns und korrigiere uns. Lass unsere Gedanken belehrt werden und unsere Herzen geweidet werden, dass wir den richtigen König imitieren und nicht den falschen, der hier vor Augen gestellt wird. Wir bitten im Namen Jesu. Amen. Als wir über einen Monat, wie ich denke, zuletzt diesen Abschnitt der Schrift betrachtet haben, da haben wir Verse 1 bis 24 betrachtet. Vielleicht wisst ihr, was passiert ist, vielleicht auch nicht mehr. Die Verse 1 bis 24 kommen sehr direkt nach dem Fall Sauls, als er den Priesterdienst von Samuel begehrt hat und den Priesterdienst tun wollte, weil Samuel nicht rechtzeitig kam. Und Samuel hat dann durch das Zeugnis Gottes den Saul zurechtgewiesen und hat ihn sogar verflucht und hat verkündet, dass das Königreich von ihm genommen würde. Und ein anderer König, ein Mann nach dem Herzen Gottes, an die Stelle Sauls treten würde. Und dann in Vers 1 von unserem jetzigen Kapitel bis 23 haben wir diesen Bericht von Jonathan, dem Sohn Sauls, wie er ein Mann des Glaubens war und wie er den Herrn im Gebet gesucht hat und wie er im Glauben gewandelt und gehandelt hat. Und gegen diese Masse der Philister, vor denen sein Vater Angst hatte, wo er natürlich auch nicht ohne Grund Angst hatte, wie er diese Philister geschlagen hat. Erinnert euch, Jonathan und sein Waffenträger haben diese gewaltige Armee der Philister vor sich gehabt. Und wegen ihrem Glauben und durch seine Gnade hat Gott das feindliche Lager in Aufruhr versetzt, sodass die Philister sich selbst abgeschlachtet haben quasi. Sie sind also unter ihrer eigenen Angst zusammengebrochen, die Gott in ihr Lager geschickt hat. Und dann sehen wir noch, wie Saul das gesehen hat, was in der Entfernung passiert ist. Und die israelische Armee kam wieder zusammen und hat dann die feindlichen Philister gejagt und hat sie aus dem verheißenen Land getrieben. Und so kommen wir nun in Vers 24 bis Vers 46. Und in dieser Verfolgung kommt Saul zurück zum Schlachtfeld. Und wir sehen diesen entehrten König, aus der Gnade gefallenen König, wie er töricht handelt. Und was wir heute aus diesem Abschnitt heraus sehen, ist Verse 24 und bis 35, ein unnötiger Schwur. Ein unnötiger Schwur. Und Vers 36 bis 42, ein Leiter außer Kontrolle. Ein Leiter außer Kontrolle. Und dann die Verse 43 bis 46 möchte ich euch zeigen, ein Narr wird in seiner Narrheit gestoppt. Ein Narr wird in seiner Narrheit gestoppt oder gebremst. Wir kommen zu Vers 24 und lesen, dass die Männer Israels sehr angestrengt waren. Denn sie wurden in den Kampf gedrängt von Saul. Sie sind denen nachgerannt, die ihre Feinde waren. Sie jagen ihren Feinden nach. Das ist alles in diesem Wort angestrengt enthalten. Das Volk war sehr erschöpft. Das seht ihr aus dem Zeugnis, das direkt nachfolgt. Und am Beginn von Vers 24, da sehen wir das Volk Israels. Sie sind bereits sehr angestrengt an jenem Tag. Und in Vers 24 sehen wir Saul, der nicht in dieser Handlung nicht so viel Anteil hatte, in diesem großen Sieg. Und er ist wahrscheinlich sehr eifrig daran interessiert, seine eigene Ehre wiederherzustellen und drängt diese Armee nur nach vorne zu gehen. Und wir lesen in Vers 24, dass er einen Schwur auf das Volk legte. Und das ist eine schwierige Sprache. Denn wer hat hier die Idee, dieses Volk, die ganze Armee, diesen Schwur ablegen zu lassen? Saul hat diese Idee. Das ist nicht etwas, was von Gott kommt. Das ist nicht etwas, was der Herr dem Saul offenbart hatte, dass jetzt ein Fasten nötig sei oder irgendein Gebot oder ein Abstehen von Essen, ein Fasten nötig wäre. Nein, Saul, der geistlich vor dem Volk Israel bereits gefallen ist, denn er hat es in seine eigene Hand genommen, den Priesterdienst auszuführen. Und hier will er nun das Volk Israel führen, in einer Weise, die nicht gemäß dem ist, was Gott bestimmt hat. Und es ist auch nicht im wirklichen Interesse des Volkes. Und das ist das, was er sagt. Das ist ein sehr schwerer Schwur. Verflucht sei der Mann, der Essen zu sich nimmt, der Speise isst bis zum Abend, bis ich mich an meinen Feinden gerecht habe. Bekommt ihr hier ein Gefühl? Es geht um Saul. Es geht nicht um das Volk Gottes. Es geht um Saul. Es geht nicht um den Gott Israels. Es geht um Saul. Es geht nicht mal um Jonathan. Es geht um seine Rache. Es gibt seine Ehre. Etwas, was er tun will, für seine Herrschaft. Er sagt zu einer erschöpften Armee, niemand bekommt Abendessen, bis ihr sie alle erobert habt. Das ist sehr brutal. Das ist wie ein Elternteil, das zum Kind sagt, okay, du hast das und das getan, aber bis der Rasen gemäht ist, wirst du kein Essen bekommen. Es ist brutal. Es ist ganz offen brutal. Vor allem zu einem Erfolg, zu einem erschöpften Volk. Das sind Männer, die wirklich ihr Leben zwischen einem Feind und dem Volk Israel gestellt haben. Sie waren treu und sie haben zu Fuß diese Feinde verfolgt. Ich war noch nicht in einem physischen Kampf, aber ich war im Sport. Und wenn auch nur eine Ahnung ist, dann vielleicht das. Es ist vielleicht anstrengend, körperlich zu kämpfen, aber wenn du das tust und dann auch noch einen Feind verfolgst, ihn nachjagst, dann ist es so anstrengend, dass, was würde passieren? Deine Hände fallen, hängen dir runter und du kannst nicht viel weiter gehen als bis zu einem bestimmten Punkt. Und wenn du kein Essen zu mir nimmst, dann bricht der Körper irgendwann zusammen. Ich denke, Napoleon Bonaparte ist ja auch bekannt für die Armee, für die Phrase, für den Satz, eine Armee läuft auf ihren Magen quasi. Er hatte eine große Armee und er hat verstanden, wenn er diese Männer nicht ernährt, dann wird er den Feind nicht besiegen können. Es geht hier um Saul und seine Ehre, seine Herrlichkeit, seine Rache. Und er legt es dem Volk auf als Last, nicht zu essen. Und ich möchte euch nur sagen, das fordert Gott nicht von seinem Volk. Und das fordert er auch nicht von Israel in diesem Kontext. Die Torheit seines eigenen Herzens. Wir gehen weiter mit Lesen. Das Abschließen von Vers 24. Niemand von dem Volk hat von dem Essen gekostet. Das ganze Land aber kam in die Zeit der Honigernte und Honig befand sich auf dem freien Feld. Als nun das Volk zu den Honigwaben kam, da floss der Honig. Aber niemand nahm etwas davon. Als ich die Kommentatoren durchgesehen habe, ich habe in meiner eigenen Erfahrung einen Kontext. Bienen sind, soweit ich es weiß, die einzigen, die Honig produzieren. Andere Insekten produzieren andere Produkte, aber Bienen produzieren Honig. Und das tun sie durch das Sammeln von Nektar und den Prozess in ihrem eigenen Körper, durch den Honig entsteht. Ich habe im Mississippi-Tal gelebt und ich habe Bienen gehalten. Ich habe eine Wabe gehabt oder ein Bienenvolk. Und da hatte ich ein. Ich hatte ein bisschen andere Bienenwaben, als ihr es vielleicht kennt im europäischen Stil. In Amerika war es ein bisschen anders. Ich habe es auf afrikanische Weise gemacht. Das ist besser geeignet für heißes Klima. Und wenn ich das lese und drüber nachdenke, Bienen in der Wildnis, zum Beispiel in der Kälte, die tun nicht nur Honigwaben in die Bäume ablegen, damit jeder es mitnehmen kann. Nein. Sondern sie tun es so hin, dass sie es verteidigen können, weil nicht nur Menschen oder Tiere das nehmen wollen, sondern auch andere Insekten. Und wenn ich die Kommentare und die Kommentatoren sagen, das sind Bienen, die in einem heißen Klima leben, und dann tun sie ihre Bienenstöcke tatsächlich in ganz offene Plätze, weil es so heiß ist. So habe ich was gelernt. Als die Armee kam, da ist Honig, der von der Wabe tropft und den Boden trifft. Das ist wahrscheinlich in einer Zeit, wo viele Blumen auch blühen. Denn das braucht es ja, um Honig produzieren zu können, in diesem Überfluss. Wir lesen, als diese hungrigen Leute kamen, als sie den Wald betraten, da floss der Honig, aber niemand nahm etwas davon mit der Hand, denn das Volk fürchtete sich vor dem Schwur. Sie waren verängstigt. Sie wollten nicht verflucht werden. Sie haben bereits gehört, wie jemand verflucht wurde, nämlich Saul. Und sie haben diesen Fluch ernst genommen. Sie haben die Sauls Autorität ernst genommen. Und so sind sie treu und halten den Schwur nach ihrem besten Ermessen. Sie sind geschwächt, aber jemand hat diesen Fluch nicht gehört. Und das war Jonathan in Vers 27. Er hat den Fluch seines Vaters nicht gehört. Und so nimmt er die Spitze seines Stabes und tauchte ihnen eine Honigwabe und nahm eine Handvoll in den Mund. Da wurden seine Augen munter. Und einige Kommentatoren haben versucht, diese Aussage zu erklären, was es heißt, dass seine Augen munter wurden. Aber ich möchte das hier einfach halten. Stellt euch mal vor, ihr wart erschöpft und dann trinkt ihr einfach nur eine Erfrischung, Wasser oder ein Eis, irgendwas, was euch erfrischt. Diese Erfrischung, diese Stärke, die dadurch auch in euer Körper geht, das ist einfach das, als würde er einen Löffel Zucker bekommen und so bekommt er wieder Energie von der Verfolgung der Philister. Das macht total Sinn, dass es hier so steht, wie es steht. Und in Vers 28 sehen wir, wie jemand, der vom Volk sagt, dein Vater hat das Volk feierlich beschworen und gesagt, verflucht sei der Mann, der heute Speise isst. Das Volk aber war ermattet. Seht ihr das, diesen Austausch? Das sind Leute, deren Waffen ihnen aus der Hand fallen, die völlig erschöpft sind und sie brauchen Nahrung. Und Jonathan hat hier einen süßen Bissen Honig bekommen. Und was sagt Jonathan nun als Antwort? Er gibt eine Rede, die in Vers 27, Vers 29 beginnt. Ja, Vers 29. Ich möchte euch nochmal sagen, was er sagt, denn es ist sehr aufschlussreich. Das ist ein gerechter Mann, der den Herrn liebt. Und er spricht hier über seinen Vater, der sich als ungerechter gezeigt hat. Er sagt, mein Vater hat das Land ins Unglück gebracht. Mein Vater hat das Land ins Unglück gebracht. Das ist seine offene Aussage. Das sollten bei uns die Alarmglocken schrillen. Das ist die gleiche Sprache, die über Achan gesagt wurde, als das Volk Israel verflucht wurde wegen der törichten Handlung von Achan in Josua, im Richterbuch. In Josua. Seht doch, wie munter, Jonathan sagt weiter, seht doch, wie munter meine Augen geworden sind, weil ich ein wenig von diesem Honig zu mir genommen habe. Ach, wenn doch das Volk heute ungehindert von der Beute seiner Feinde gegessen hätte, die es gefunden hat. Wäre dann die Niederlage der Philister nicht noch größer geworden? Seht ihr, er blickt auf das, was sein Vater gesagt hat, und den Zustand des Volkes, Und er sagt, mein Vater hat töricht gehandelt. Wir wären viel erfolgreicher gewesen, wenn wir nur hätten essen können, wenn wir ein bisschen Honig nur gehabt hätten. Nur das Berühren des Endes des Stabes an seinen Mund gebracht. Es ist ja nicht mal so, dass er jetzt am Honig ein Festmahl genommen hat, sondern wenn nur, ein bisschen, wenn mein Vater nur nicht so gehandelt hätte. Denn seht, nun jetzt ist die Niederlage der Philister nicht groß gewesen. Das ist sehr deutlich. Saul hat es zu etwas gemacht, was um ihn geht. Es geht darum, was er denkt, was getan werden muss, als statt das, was am besten für das Volk ist. Und er löst diesen unnötigen Schwur aus. Das ist eine ganz traurige Sache. Dieser Schwur ist nicht aus dem Wort Gottes. Das ist kein Bild für Heiligkeit, sondern er nutzt das Fasten nicht in einer Weise, wie es die Bibel nutzt. Er nimmt das Fasten hier, um Gott dazu zu bewegen, was er will. Aber wofür ist Fasten eigentlich? Es ist dazu gedacht, den Willen Gottes zu finden, um Gebet zu vertiefen, um das Herz auf Gott auszurichten. Es ist nicht nur eine freiwillige Schwachheit oder ein Martern des Leibes. Das wäre was anderes. Nein, es ist nichts von beiden. Es ist was Geistliches. Aber Saul hat es das Volk aus Legalismus tun lassen. Das ist etwas sei, was halt vielleicht einen geistlichen Nutzen haben könnte, aber es ist formalistisch, es hat kein Herz. Seht ihr, was er getan hat, ist das Herz des Volkes zu drängen. Und das durch das Verlangen seines eigenen Herzens, um das Volk Gottes in Angst zu versetzen, damit es das tut, was er sagte. Das ist ein unnötiger Schwur. Das ist nicht die Art von Schwur, die der Herr vorgibt. Und das schädigt das Volk Israel und bringt sie in eine größere Unheiligkeit. Und wir sehen in Vers 31, doch schlugen sie die Philister an jenem Tag von Michmas bis nach Ajalon, obwohl das Volk sehr ermattet war. Und das Volk fiel über die Beute her, und sie nahmen Schafe und Rinder und Kälber und schlachteten sie auf der Erde. Und das Volk aß das Fleisch mit dem Blut. Also, sie sind so erschöpft, und nun sehen sie Ochsen und Rinder und Schafe und Kälber. Und mit diesem knurrenden Magen, sie brauchen Essen, und jetzt schlachten sie diese Tiere einfach. Jetzt haben wir, wie das Volk nun in etwas involviert ist, dass das Volk das Wort Gottes deutlich verbietet. In Levitikus, also in 3. Mose, wo Gott deutlich dem Volk verbietet, das Fleisch mit dem Blut zu essen. Das wird ja auch wiederholt im Wort Gottes. Im Buch der Apostelgeschichte, eine der wenigen Dinge, die der Rat von Jerusalem damals bestimmt, wo der Rat von Jerusalem auch für heidnische Gläubige wiederholt sogar, kein Blut zu essen. Und was ist der Punkt nun von dem heutigen Text? Die unnötige Schwure, die auf sich genommen werden, um Gottes Willen zu beeinflussen, sorgen oder führen schließlich zu offener Übertretung des Wortes Gottes. Lass mich das nochmal so sagen. Gesetzliche und törichte Gelübde neigen dazu, Menschen in tatsächliche Sünde zu führen. Ein Missbrauch von Gottes Wort und Gottes Mitteln neigen dazu, Menschen von Gott wegzubringen, in sündige Situationen. Das war ein unnötiger Schwur. Wie wir nun in Vers 36 bis 42 weitergehen. Vers 36 bis 42. Da haben wir... Ich muss ein bisschen zurück. Vers 34. Saul sprach, zerstreut euch unter das Volk und sagt ihnen, dass jedermann seinen Ochsen und sein Schaf zu mir bringen soll und schlachtet sie hier und esst dann, damit ihr euch nicht an dem Herrn versündigt, indem ihr das Fleisch mit dem Blut esst. Da brachte das ganze Volk jeder, was er zur Hand hatte, in jener Nacht herzu und schlachtete es dort. Und Saul baute dem Herrn einen Altar. Das war der erste Altar, den er dem Herrn baute. Also angesichts dessen, was das Volk hier tat, was hier die Folge seines törichten Schwurs war, nun macht er das Gegenteil von dem, was er bereits gesagt hat, oder? Das ist hier nun außer Kontrolle. Das ist nun nichts Hilfreiches. Das ist nun eine Sünde. Und das Volk macht mehr, als er sich vorstellen konnte. Und so versucht er nun, die Sache in Ordnung zu bringen und ruft das Volk, um ein Opfer zu machen und Opfer zu essen. Obwohl er das verboten hat. In Vers 36, lasst uns bei Nacht hinabziehen, den Philistern nach und sie berauben, bis es heller Morgen wird und niemand von ihnen übrig lassen. Also in Vers 36 ist nun wieder der Saul geistig umnachtet. Obwohl sie bereits Sieg hatten, sie haben zwar nur einen schwachen Sieg errungen, aber er möchte mehr. Er möchte einen völligen Sieg, einen totalen Sieg. Er möchte die Philister alle abschlachten. Und er möchte, dass es bei Nacht passiert. Das ist die nächste Idee. Und das ist wieder das nächste, was ihm in den Kopf halt kommt. Seht ihr, wie das Volk antwortet zu dieser törichten Leiterschaft, die völlig aus dem Nichts kommt? Tue, was gut ist in deinen Augen. Aber das ist das, was Menschen tun, wenn sie törichten Leitern folgen. Er weiß, was am besten für uns ist. Wer kann wirklich gegen ihn sich richten, ohne zu leiden? Und so folgen sie halt damit. Und wenn ihr an die Geschichte der Welt denkt, über Leiter, auch despotische, diktatorische Lieder, dann fragt ihr vielleicht die Stelle, wie ist es möglich, dass alle, das ganze Volk mit dieser verrückten Idee übereinstimmte? Ja, sie waren einfach ängstlich vor dem Mann. Es waren Leute, die wären fast gestorben vor Hunger im Kampf, aber jetzt hatten sie eben auch Angst, was dieser Leiter ihnen antun könnte. Und da ist ein Mann, der tatsächlich noch etwas sagt, der Saul wahrscheinlich nahe steht, nämlich der Priester. Er sagt zu Saul in Vers 36 am Ende: Lasst uns hier zu Gott nahen. Warte mal, Saul. Ich höre die Idee, die du hast, aber Saul, ich denke, das kommt völlig aus dem Nichts. Das Volk war hungernd und nun haben sie gegessen. Sie sind nur mit Fleisch gefüllt und sie waren bereits erschöpft und sie konnten sich nicht leicht erholen. Und jetzt warte mal, Saul, denkst du nicht, du solltest darüber nachdenken und beten und dich dem Herrn nahen, dem Herrn des Himmels, und zwar gleich hier. Es geht nicht dazu, ins Lager einfach zu rennen. Denn Saul, war das nicht bereits schlecht? War das nicht bereits ein Problem fürs Volk, dass sie einfach nur das tun, was du uns zu tun gebietest? Er bittet im Gebet. Vers 47, Saul fragte Gott: Soll ich hinabziehen den Philistern nach? Willst du sie in die Hand Israels geben? Aber er antwortete ihm nicht an jenem Tag. Und Sauls Interpretation eines Gebetes, das nicht beantwortet wurde. Vers 38 sprach Saul, er kommt außer Kontrolle. Es sollen alle Häupter des Volkes herzutreten und erforschen und sehen, an wem heute diese Schuld liegt. Aber ich denke, dass jemand von euch was tat. Wenn Gott mir nicht antwortet, dann hat irgendjemand von euch was falsch gemacht. Entweder unter dem Volk oder mein Sohn. Und da wird eine Versammlung einberufen. Vers 39, so wahr der Herr lebt, der Israel gerettet hat. Wenn die Schuld auch an meinem Sohn Jonathan wäre, so soll er gewiss sterben. Da antwortet ihm niemand vom ganzen Volk. Seht ihr, was er sagt? Hat Jonathan hier Schuld auf sich geladen? Wenn, dann töte ich ihn. Wenn Jonathan der Grund ist, warum Gott nicht geantwortet hat, dann werde ich ihn umbringen. Dann seht ihr das Volk. Das Volk ist hier völlig schweigsam. Du wirst deinen Sohn töten? Du wirst ihn töten, obwohl er uns hier zum Sieg geführt hat? Sie sind völlig ängstlich vor ihm. Sie sagen kein Wort. Es ist, als würde er hier die Hand ausstrecken, beschuldigend. Er sagt zum Volk Israel, ihr sollt auf jener Seite treten und mein Sohn und ich auf diese Seite. Wenn ihr mir nicht antwortet, werde ich jetzt den Herrn dazu zwingen, dass er antwortet, weil ihr nicht antworten wollt. Und das Volk Gottes auf die eine Seite und Jonathan und Saul auf die andere Seite. Und dann sollen die Lose entscheiden, Urim und Thummim, die alten Lose. So wie das Volk Gottes damals den Willen Gottes erfragte. Es hat Ähnlichkeit mit dem Werfen einer Münze. Es ist eine 50-50 Sache. Wenn es Urim ist, das ist die eine Antwort, und Thummim ist die andere Antwort. Das ist wie Münze oder Kopf oder Zahl. Ich werde Gott nun dazu zwingen, etwas zu sagen, sagt Saul hier quasi. Ich werde ihn dazu bringen, dass er mir sagt, was ich wissen muss. Denn Saul möchte den entdecken, der hier Probleme verursacht. Und es geht weiter. Als er die Münze wirft, sie werden gerettet vom zornigen und außer Kontrolle geratenen König. Es bleiben nur er und sein Sohn Jonathan übrig, und er wirft die Münze wieder und es landet auf Jonathan. Und es ist sehr klar, dass Jonathan etwas getan hätte, dass es tatsächlich wahr war. Wisst ihr eins, das ich hier sagen möchte? Wenn ihr soweit in dem Abschnitt seid, vielleicht war die Stille Gottes eine Antwort. Denn er antwortete, soll ich gegen die Philister ziehen? Und der Herr sagte, nichts. Eine törichte Antwort, eine törichte Frage verdient keine Antwort. Meine Jungs wissen, dass sie manchmal Fragen stellen in meinem Haus. Und Papa schreibt einfach weiter. Und der Sohn sagt es lauter. Aber der Papa hört es, aber er antwortet nicht. Und der Sohn weiß, es ist eine Stille als Antwort dann, und das ist ein deutliches Nein. Und Saul hätte das hier akzeptieren sollen. Aber nun ist er außer Kontrolle. Und er droht seinem Sohn nur mit dem Tod. Denn er hält ihn verantwortlich gegenüber einem Schwur, den er selber aufgestellt hat, und will hier nun den Kapitän seiner Armee umbringen, der das Volk heute zum Sieg geführt hatte. Und wie er weitergeht, wird es noch schlimmer. Es wird schlimmer. Zwischen den zwei, wo Jonathan sagt, Vers 33, ich habe es getan. Ja, ich habe ein wenig Honig gekostet mit der Spitze des Stabes, den ich in meiner Hand hatte. Und siehe, ich soll sterben. Mach, was du willst, König. Das ist jemand, der außer Kontrolle ist. Und es ist wie, dass Saul hier jeden aus dem Weg haben will, wo es nicht nach seiner Pfeife geht. Und Saul stoppt nicht in seiner Türe. Also der dritte Teil ist nun, wie er gestoppt wird. Jonathan, ich hab's getan, tu, was du willst, ich soll sterben. Und Saul sagt in Vers 44, in dem Wahnsinn seiner Gedanken, Gott tue mir dies und das. Jonathan, du musst gewisslich sterben. Und was haben wir nun in Vers 45? Das Volk springt ein. Die vorhin noch gesagt haben, tut, was dir in Wund deinen Augen ist. Du bist der Einzige, dem es gut vorkommt, tu, was du willst. Und nun hören sie, wie er auf seinen Sohn anblickt im Zorn, wegen einem Tropfen Honig, das von ihm nie verlangt werden sollte, dass er es nicht tun darf. Und nun sagen sie, soll Jonathan sterben, der diese große Rettung gewirkt hat? Das sei ferne. Du wirst ihn nicht anrühren. Du bist vielleicht ein Mann und der König, aber wir lassen dich das nicht tun. Du wirst das nicht unserem Kapitän, unserem Heerführer antun. Das sei ferne. So wahr der Herr lebt. Das ist nun ein heiliger Schwur. So wahr der Herr lebt. Sie schwören beim Namen und der Person Gottes. So wahr der Herr lebt, es soll kein Haar von seinem Haupt auf die Erde fallen, denn er hat an diesem Tag mit Gott gewirkt. Saul, du wirst ihn nicht antasten. Wir sind verantwortlich vor Gott, wir sind hier für sein Leben, wir verteidigen ihn bis zum Tod. Du sollst ihn nicht anrühren. Wir stehen zwischen dir und ihm. Und wir werden sicher gehen, dass er sicher ist. Und wie wir fortfahren im Lesen. Sie haben nicht nur Jonathan hier gerettet, sondern dass das Volk Jonathan erlöste, sodass er nicht sterben musste. Was, wie sieht das aus? Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was die Lösungssumme war. Wir wissen, dass da ein Altar stand. Wir wissen, dass Saul blutdürstig war, dass er seinen Sohn töten wollte. Wir wissen, dass er denkt, dass das Schweigen Gottes ihm, dem abgesetzten König gegenüber, er denkt, dass die Stille Gottes ihm gegenüber wegen jemand anderem sei. Was macht nun Sinn, was die Erlösung sei? Vielleicht ein Tier, ein Opfer? Sie haben auf jeden Fall Jonathan aus der Hand seines Vaters erkauft, erlöst. Es ist kein gigantisches Detail, aber es ist so, als würden wir sagen, okay, Saul, warum nimmst du nicht einfach das hier und gibst uns deinen Sohn? Warum willst du deinen Zorn nicht auf diesem Tier auslassen, anstatt deines eigenen Sohnes, der deine Ehre ist? Und dann lesen wir in Vers 46, wie Saul nun wahrscheinlich beschämt ist, auch wenn es nicht direkt im Text steht. Saul ließ von der Verfolgung der Philister ab und zog hinauf, und die Philister zogen in ihr Land. Saul läuft nun alleine weg von den Philistern, und das Volk wird mit Jonathan zurückgelassen, ihrem Heerführer und Retter. Diese große Abbildung von, was es braucht, wenn du einen törichten Anführer hast, der außer Kontrolle ist, der nicht nur Leute dazu auffordert, Dinge zu tun, die töricht sind in den Augen Gottes, sondern der auch seinem eigenen Nachkommen jedes Leid tut. Und es braucht eine mutige Stimme von Gottes Volk, das hier dasteht und sagt, nein, das werden wir nicht tun. Und das zu tun, Gott liebt den Gerechten. Und der Herr wird es segnen, wenn wir das und das nicht tun und stattdessen das Gute tun. In der Geschichte des Volkes Gottes hoffen wir, dass wir hier eine Lehre finden. Wir hoffen, dass das nicht in unserem Leben nötig wird, so zu handeln, aber wenn wir eine Herausforderung finden, in der wir aufstehen müssen auf diese Weise, so bitten wir, dass wir den Mut dazu finden. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir lieben dein Wort. Und wir lieben die Geschichte, die Erzählung, wie deine Hand wirkt inmitten deines Volkes. Und wie es dir gefällt, die Hände böser Menschen erschlaffen zu lassen. Wir bitten dich, dass du die Leiter unseres eigenen Landes segnest, dass sie gerecht handeln mögen und gerecht handeln mögen. Und dass wir uns mit einem guten Gewissen unterordnen, so gut es möglich sei. Und wir bitten, dass du diese Männer und Frauen, die führen, dass sie durch dein Wort gebunden seien und dass sie dich fürchten mögen. Und dass wir dich mehr fürchten als Menschen. Wir bitten das im Namen Jesu. Amen.